Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Ja, willkommen bei unserem Podcast. Wir werden über Apple-Themen sprechen, wie unser Name schon verraten wird. Und aufgrund unseres Berufsstandes, wir sind alle drei iOS-Entwickler in einem Team und werden dadurch auch wahrscheinlich ab und zu mal abdriften in die Entwicklersicht, was die Apple-Themen angeht. Und ansonsten natürlich großteils konsumerfähige Themen behandeln, wie aktuelle iOS- oder iPadOS-Updates, Hardware-Updates und ab und zu darüber erzählen, wie man das auch als Entwickler sieht oder welche Vorteile gewisse Sachen, die veröffentlicht wurden, bringen können.
Oder anders gesagt, wir werden einfach abnörden über die Themen, über die wir sowieso schon die ganze Zeit sprechen und hoffen, dass der ein oder andere da irgendwie was mitnehmen kann. Genau. Ja, womit wollen wir anfangen?
Dann nehmen wir doch mal das neue iPhone.
Genau, mit dem neuen iPhone SE, was lange als iPhone 9 gehandelt wurde. Nicht mehr als SE, aber jetzt doch SE genannt wurde. Was mich ehrlich gesagt wundert, ich hätte auch mit 9 gerechnet, aber...
Echt? Hast du geglaubt, das heißt 9?
Ja, weil viele Gerüchte 9 gesagt haben, ehrlich gesagt. Und ich gedacht habe, okay, SE, das führt wirklich auf dieses kleine Gerät zurück, was Apple da rausgebracht hat.
Aber gehen Sie da nicht namentlich dann in eine Sackgasse hinein? Das habe ich mir schon von vornherein gedacht. Wo gehen Sie dann hin, wenn Sie die 9 abgehakt haben? Weil 10 hatten Sie ja schon und 11 sind wir ja jetzt gerade. Ne?
Also ich hätte an Ihrer Stelle das E gestrichen und einfach nur noch iPhone genannt.
Das Phone 10.
Ja, aber gut. Ja, also bei den iPads ja auch. Es gibt ein iPad und es gibt ein iPad Pro.
Ja, und Sie konnten natürlich jetzt ein technisches Update machen mit dem iPhone SE, können den Namen weiter behalten. Leider ist ja 4 Zoll weggefallen. Das heißt, jetzt haben wir nur noch die 4,7 Zoll Version.
Zum Leidwesen von vielen SE-Fans, würde ich sagen, oder?
Aber ich glaube, zur Freude vieler Entwickler.
Ja, natürlich.
Also ich bin durchaus begeistert als Entwickler, dass das Ding endlich wegfällt. Der Screen ist viel zu klein. Man muss das aus der Sicht von Entwicklern ja sehen, wenn du Universal Apps programmierst, also Apps, die sowohl auf dem iPhone, iPad und mittlerweile dank Catalyst ja sogar auf dem Mac laufen, musst du von so einem kleinen Display wie dem 4 Zoll SE bis hin zu einem theoretisch 27 Zoll iMac ja skalieren mittlerweile, zumindest mal bis zum iPad Pro mit 12,9 Zoll. Und das ist vom Design her schon eine echte Herausforderung und das SE war da schon immer sehr, sehr schwierig, gerade wenn es dann auch um Schriftgrößen und sowas ging, die man ja mittlerweile ändern kann.
Ja, aber es ist schon schade aus Nutzersicht, weil viele haben diesen Formfaktor sehr geliebt und...
Ja.
Genau, da habe ich auch sehr viele Leute schon seit langer Zeit jammern gehört, einfach weil es ja schon eigentlich schon länger jetzt nicht mehr ordentlich zu kaufen war. Ist ja auch jetzt schon gar nicht mehr im Handel gewesen, einige Monate. Und gut, es gibt halt eben viele Fans von dem Formfaktor. Ich kann das auch nachvollziehen. Das ist halt eben ein sehr hosentaschenfähiges Gerät. Wenn ich das hier so ein altes Fünfer mal wieder in die Hand nehme, die ich alle noch hier rumliegen habe, dann denke ich mir dann auch immer wieder, wie schön das eigentlich war in der Hosentasche, wie unauffällig. Aber ich bin ja sowieso so ein Hosentaschenkind. Ich kann ja deswegen auch nur die kleine Größe von den Pros vertragen, weil die Max, die sind mir einfach immer viel zu groß in der Hosentasche. Ich bin halt eben so ein Hosentaschenkind.
Ja, es ist natürlich richtig, in der Hosentasche ist so ein iPhone 5 damals, was denselben Formfaktor hatte, viel angenehmer. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich selber als Max-Nutzer oder ehemals Plus sogar Nutzer stört das natürlich nicht, wenn die Geräte größer werden. Ich gebe aber auch zu, noch größer sollten sie möglichst nicht werden. Ansonsten muss ich mir andere Hosen kaufen. Und es hat durchaus eine große Fanbase gehabt von der Größe her. Ich weiß nicht, ob sie nicht groß genug war für Apple, um diesen Formfaktor zu lassen. Aber ich denke, es ist halt auch eine Kostenfrage. Ne? In so ein iPhone 8 kriegen sie es einfach besser rein.
Ja, ich würde mal schätzen, dass es einfach so ein Tooling-Thema gewesen ist. Das alte SE ist ja auch quasi eine alte Plattform gewesen, die sie dann mit einem aktuellen Prozessor aufgewertet haben und mit einer neuen Kamera versehen. Das war ja damals, als das neu gekommen ist, war das ja auch ein super Preis-Leistungs-Thema. Und das haben sie ja jetzt wiederholt. Sie haben halt eben einfach eine existierende alte Plattform genommen, die ansonsten auf dem Weg nach draußen gewesen wäre, haben da die neue Kamera und den neuen Prozessor reingepackt und damit natürlich wieder ein sehr preislich interessantes Modell geliefert, ne? Und ich glaube, das wird sich auch gut verkaufen, auch wenn jetzt die 479 Euro in Deutschland sich eher etwas teuer anhören. Der US-Dollar-Preis mit 399 da natürlich viel besser getroffen. Ja gut, aber es wird halt eben viele Leute geben, die einfach nicht bereit sind, 800-900 Euro oder halt eben sogar über 1.000 Euro für ein Pro zu bezahlen. Ich kenne da in der Familie auch einige.
Ja gut, das Problem allgemein gibt es natürlich vom Preis her. Man muss natürlich auch sagen, die 479 Euro, man kriegt dann ein super Gerät. Also klar, wir fangen wieder bei 64 GB an, wie immer bei Apple. Wobei ich auch da sagen muss, ich selbst bin Besitzer im Moment eines 64 GB iPhone 11 Pro Max von der Firma und habe selbst privat 256 GB Modelle und die habe ich nie voll gekriegt. Die 128 waren für mich ideal. Die gibt es aber nicht mehr. Und ich muss sagen, durch dieses ganze Caching-Auslagern, was Apple echt gut beherrscht, kriege ich mir selbst mit dem 64-GB-Modell gearbeitet. Also.
Ja, ich würde das eher von der anderen Seite sehen. 64 GB als Basis finde ich wunderbar. In der Vergangenheit, wenn du mal nachschaust, womit das SE als Einstandsgröße gekommen ist, ich glaube, die waren bei 16 GB, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist so wenig gewesen, dass man quasi nichts installiert haben durfte, um ein großes OS-Update installieren zu können. Das ist quasi unbrauchbar gewesen, lange Zeit. Gerade dann diese günstigen Geräte, wo die Leute mit einsteigen, dann so eine Experience zu bringen, ist immer sehr grenzwertig gewesen. In dem Sinne freue ich mich eigentlich sehr, dass wir jetzt nicht noch irgendwie auf 16 oder 32 GB rumkrapsen, sondern 64 ist schon okay, wie du das gerade gesagt hast. Ne? Da kannst du wunderbar mit auskommen. Und wenn du brauchst, kaufst du halt eben mehr. Ne? Wenn du jetzt viel Videos aufzeichnest, dann brauchst du lokal ein bisschen mehr Speicher.
Ja gut, aber mit dem iCloud, mit iCloud Photosharing brauchst du eine große iCloud, da geht das theoretisch sogar auch.
Ja, genau. Das funktioniert ja grundsätzlich gut. Ich bin ja hier so ein Nutzer mit einer riesengroßen Fotobibliothek. Das synchronisiert sich so weg. Also da habe ich eigentlich noch nie Probleme mit gehabt.
Ja, also ich finde es auch gut, dass das iPhone SE diese Dual-SIM jetzt drin hat. Und das war ja früher auch nicht der Fall.
Stimmt.
Ja, richtig.
Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das hat mich auch schwer gewundert, als ich gelesen habe.
Ja, also da werden, glaube ich, einige Nutzer das auch deswegen noch kaufen. Vor allem für diesen Preislevel.
Großartiges Feature, ja. Ich benutze das ja auch hier aktiv mit einer Firmen-SIM-Karte und meiner privaten. Ich möchte das echt nicht mehr missen.
Ich glaube deswegen gerade wird es interessant als Firmen-iPhone, weil es preislich nochmal was anderes als das XR, was ich jetzt bei vielen so kenne als Firmengerät. Und dadurch, dass das Multisim-fähig ist, macht es das Ganze halt nochmal deutlich attraktiver, finde ich, weil die Leute da ihre private SIM und die Firmen-SIM beitun können. Das Ganze natürlich mit aktueller Hardware, also sprich mit dem A13-Prozessor, den es auch im iPhone 11 gibt. 3 GB Arbeitsspeicher, hat mich auch gewundert. Den haben sie auch ordentlich aufgebohrt. Das ist vernünftig gemacht. Also ich finde, da hat Apple nicht falsch gespart. Ich finde, für so ein Firmengerät oder auch für ein günstiges Einsteigergerät ist das ein super, super, super gutes Gerät.
Ja, genau. Kann man so stehen lassen.
Und Product Red, das ist für mich auch wieder wunderbar. Die Farbe ist perfekt.
Das, finde ich, kommt irgendwann auch bei den Pros. Ich würde sofort kaufen, ein rotes iPhone. Ich hatte ja das iPhone 7 Plus in Rot. Super schönes Gerät, wirklich, hat mir sehr gut gefallen. Ja, aber wie gesagt, für das Gerät iPhone SE absolute Kaufempfehlung, wenn man nicht die allerkrasseste Kamera möchte, wie sie jetzt im Pro ist, ist das ein super Gerät, also ohne Kompromisse, würde ich sagen. Also der Otto-Normalverbraucher hat dann ein erstklassiges Gerät, absolut.
Ich persönlich würde das Face ID vermissen, da ich mich ja jetzt schon 3 Jahre dran gewöhnen konnte, seit das 10 da ist. Das ist dann schon, ich hatte mir auch sehr gewünscht, ein iPad mit Face ID zu bekommen in der Übergangszeit und dann auch sofort das iPad Pro gekauft vorletztes Jahr. Aber naja, gut, nicht jeder vermisst das. Ne? Und wie so üblich bei Apple, wenn man dann nicht angefixt ist, dann kann man auch damit leben, das nicht zu haben.
Vor allem, wenn es Wechsler vom SE sind, die sowieso keine Face ID hatten. Also ich denke da jetzt mal, Leute, die ich kenne, die ein SE haben, die werden es nicht vermissen, die kannten es nicht. Und ich, bevor ich jetzt das XS Max bekommen hatte, privat, dann muss auch sagen, ich habe jetzt Face ID nicht vermisst. Natürlich, wenn du es einmal hast, das ist wie bei jedem Luxus, sage ich jetzt mal, willst du nicht mehr missen.
Mhm. Ja, genau.
Ja, gut. Also wie gesagt, klare Kaufempfehlung und
ja, genau. Ich vermute, von uns wird das keiner kaufen, ne? Wir sind alle pro Jünger.
Ja, nee, also
kaufen, wir sind alle gut ausgerüstet.
Ja, gut. Aber also wir sind das, da halt eben auch nicht die Kernzielgruppe.
Nee, denke ich auch. Also das Downgrade werde ich mit. Ich werde vielleicht eins in der Familie dann haben, das sehen wir mal. Und da werde ich es natürlich dann auch mal ausprobieren. Aber privat oder selbst kaufen sehe ich für mich nicht. Das, aber wie gesagt, weil ich schon besser ausgestattet bin vom Gerät her. Ansonsten, wenn ich jetzt geldlich wo drauf achten müsste, ja.
Dann auf jeden Fall eine super Modell.
Ja. Ja, dazu gab es auch passende Software von Apple. iOS 13.4, mittlerweile 13.4.1. 13.4 hat einige neue Features mitgebracht, die für iOS 13 versprochen wurden. Und dazu gehört natürlich absolut schon überall erwähnt die iCloud Folder, das iCloud Folder Sharing, also auch die Ordnerfreigabe. Mhm. Wo wir, zumindest wir beide dann, ich weiß nicht, ob Thorsten auch die negative Erfahrung in der Beta-Phase gemacht hat damals, als iOS 13 2019 auf der WWDC vorgestellt wurde?
Nein, ich habe damals keine Probleme gehabt, weil ich die Beta nicht drauf hatte.
Du glücklich, ja. Okay, ja, da hast du natürlich
zumindest beide gehandelt. Zumindest auf meinem Produktivgerät.
Ja, sehr gut. Also du hast den
Fehler. Den Fehler habe ich in der Vergangenheit mal gemacht. Da habe ich auch die Betas auf meinen Produktivgeräten installiert und seitdem mache ich das nicht mehr, sondern nur auf den Entwicklungsgeräten.
Okay, ja gut, ich installiere immer auf Produktivgeräten, ehrlich gesagt. Sollte man natürlich so nicht sagen, aber liegt daran, dass ich es sonst nie testen würde, wenn ich es auf dem Zweitgerät habe. Da benutze ich es nicht und dann bringt mir das auch nichts. Es war auch bisher nie ein Problem, weil Daten sind so riesig nie verloren gegangen.
Genau.
Du hast ja immer dein iCloud-Backup, du hast die Daten in der iCloud, das heißt, im schlimmsten Fall machst du dein Rollback auf die Release-Version und dann ist es wieder gut. Ne? Ja. Klar, du kannst ja nicht aus dem Backup wiederherstellen, aber es geht.
Also grundsätzlich die Grundregel, wenn man Betas installiert, ist natürlich immer, dass man Backup-Geräte hat. Manche Leute sagen ja, Betas lieber auf den Backup-Geräten installieren, aber ich habe das in der Vergangenheit auch immer andersrum gemacht, weil halt eben mein Hauptgerät habe ich halt eben in der Hosentasche, das benutze ich aktiv, wenn ich jetzt eine Beta installiere und das auf einem Gerät liegen habe, was ich nicht benutze, dann macht das auch keinen Sinn, dann brauche ich die Beta gar nicht installieren. Deswegen habe ich das auch in der Vergangenheit einige Jahre lang auch erfolgreich so gemacht, dass ich halt eben auf meinem Hauptnutzgerät die Beta benutzt habe, ab dem Moment, wo sie brauchbar war. Ansonsten habe ich es natürlich auch vorsichtig vorher woanders mal installiert und dann aber irgendwann dann rüber geswappt auf die Produktivgeräte und dann die anderen als Backup benutzt, sodass ich dann letzten Endes ein Fallback habe, was ich aus der Tasche ziehen kann, wenn es Probleme gibt, aber ansonsten halt eben mit der Beta arbeiten kann. Ja, und erfahrungsgemäß hat das eigentlich ganz gut funktioniert, weil du hast halt eben mal ein Feature hier und ein Feature dort, was nicht funktioniert. Aber im Allgemeinen hat das eigentlich immer so weit funktioniert, wenn du mal so ein, zwei Betas weit warst, wenn du jetzt irgendwie eine Punkt Null kam. Das Problem dabei jetzt hier mit dem neuen iCloud-Dienst, der da ja Probleme gemacht hat, der hat halt eben die Daten angegriffen. Ne? Und das war vorher noch nie der Fall. Die Daten, die in der Cloud waren, die waren immer sicher. Und ich bin auch der Meinung, das sollte so sein. Deswegen ist das eigentlich ein ziemlich dicker Fauxpas gewesen, dass sie das so gemacht haben, finde ich.
Also um das angegriffen ein bisschen abzumildern, angegriffen klingt jetzt ein bisschen nicht, dass da einer was falsch versteht mit Hacking oder Ähnlichem. Das heißt, damit ist einfach nur gemeint, er hat die zerstört, kaputt gemacht, die Dateien, fehlerhaft synchronisiert. Sie standen hinterher auf 0 Byte. In vielen Fällen. Und damit waren sie natürlich nicht mehr brauchbar, sind halt bei der Synchronisation kaputt gegangen. Und da das sich dann über die Geräte weit synchronisiert hat, das war dann ein Riesenproblem. und hat auch ja. bei mir viele Dateien kaputt gemacht. Ich hatte viele Gott sei Dank in einem extra Backup. Also auch hier sei gesagt, immer schön Backups machen. Ansonsten habt ihr ein Problem, wenn sowas mal ist. Aber das war leider sehr, 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 sehr ärgerlich. Apple hatte aber, wie gesagt, das war die Beta, das waren wir selber schuld. Da kann Apple jetzt so direkt keine Schuld gegeben werden, wobei man da auch nochmal ja, drüber diskutieren also kann.
Ich finde, man kann darüber diskutieren, ob man sowas in eine Public Beta ausrollen sollte. Das ist ja.
Stimmt, gut, Sie hatten das in der Public Beta, ja. Das hatte ich vergessen, stimmt.
Genau, also bei den Entwickler-Betas könnte man ja jetzt noch argumentieren, hey, das sollte noch drin sein, aber bei einer Public-Beta spätestens sollte eigentlich der Stand so sein, dass deine Daten sicher sind, ansonsten kannst du als Nicht-Entwickler doch eigentlich überhaupt nicht testen, solche Releases.
Ja, aber dieser Fehler, der war ja wirklich außergewöhnlich, da ist in der Vergangenheit ja so nicht passiert, wie du schon gesagt hast, also... Ja. Bei mir war es damals auch das Problem, dass Telefonanrufe nicht richtig durchgegangen sind. Das war natürlich auch ein Feature, was eigentlich funktionieren sollte. Aber das kann man auch verkraften, da musste man halt das Gerät neu starten. Aber so ein krasser Fehler, dass dann die Datensicherung weg war oder die Daten weg waren, war bisher noch nicht.
Genau, ja. Aber es war ja, wie gesagt, sie haben ja dann reagiert, das war glaube ich nur in der Beta 1, wenn ich mich nicht vertue. Ich glaube in der
Beta 2. Nee, das waren 2-3 Betas. Ich glaube Beta 4
haben das so lange gezogen. Sie haben es aber, meine ich, relativ flott auch korrigiert und den alten Prozess bzw. Daemon wieder eingeführt und dann halt auf sich warten lassen mit dem Feature bis jetzt, was auch der Grund war, dass wir 13.4 nicht installiert hatten als Beta, wobei wir sonst immer die riesen Beta-Fans sind als Entwickler natürlich, vor allem, weil wir auch für die Betas ja schon mal, je nachdem, Features entwickeln müssen oder eventuell in unseren Apps was anpassen müssen, aber da waren wir zu feige genau gesprochen, weil wir uns nicht getraut haben. Aber jetzt ist ja alles drauf und ich muss sagen, es läuft sehr gut. Ich habe bisher keine kaputten Daten mehr. Es synchronisiert immer noch hervorragend.
Ich war sehr positiv überrascht, keinerlei negative Meldungen auf Twitter gesehen zu haben, wo normalerweise das Jammern immer sofort losgeht, wenn irgendeine Kleinigkeit nicht funktioniert. Und scheinbar haben sie dieses Mal dann ihre Hausaufgaben gemacht. Ne? Also ich habe noch nicht mal mehr von einem Problem mit iCloud gehört. Faszinierend. Ja. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt? Haben sie was draus gelernt?
Ja, ich denke auch. Ja, es ist halt immer schwierig. Ich meine, die testen ja auch nur in kleinem Rahmen. Ich meine, wir kennen das selber als Entwickler. In kleinem Rahmen funktioniert manchmal was ganz gut. Und dann rollst du sowas aus. Wie gesagt, in einer Developer-Beta, wie sie installiert hatten, wäre jetzt noch eine Sache, wo man sagt, selber schuld. In die Public Beta, das hätte ihnen nicht passieren dürfen. Zumal, das war ja noch das zu dem Zeitpunkt das Besondere, sie hatten ja erst später angekündigt, 1 oder 2 Wochen, und haben die dann früher gebracht, die Beta als angekündigt, die Public Beta. Und dann ist natürlich so ein Fehler doppelt schwierig. Also sie hätten da erstmal die Developer Beta machen, und ich glaube, dann wäre ihnen das auch mal aufgefallen vorher. Ja. Aber gut, es ist passiert. Hoffen wir mal, dass das dieses Jahr wie die WWDC auch das System alles anders macht oder alles anders wird.
Ja, gefühlt hatte ja die iOS 13.0 einen ziemlich schlechten Stand, was die Softwarequalität angeht. Ja. Irgendwie einfach, weil, ja, ne, wie hatten wir gesagt, also so gefühlt überhaupt nichts vorangegangen ist ab der ersten Beta. Also in der Vergangenheit hat man das sehr oft erlebt, dass die Betas wirklich inkrementell massiv Änderungen nochmal ausgerollt haben, wo also zumindest, was heißt massiv, aber wo viel noch passiert ist, an den APIs geschraubt wurde, an den Apps geschraubt wurde, Feintuning gemacht wurde. Bei der 13.0 gefühlt bis zum Release eigentlich gar nichts passiert und deswegen auch kein Wunder, dass dann irgendwie so schnell die 13.1 dahinterher kam, weil das war dann
gefühlt die 13.0. Die auch nichts auch nicht viel gemacht hat, wenn man ehrlich ist. Ne? Also die 13.1 hat ja auch nicht mehr viel geändert. Sie hat dann viel stabiler gemacht. Vieles, aber auch nicht viel geändert. Die 3.2, 3.3, da war auch nicht viel Besonderes. Und erst mit der 3.4 war jetzt wirklich was, wo dann so einiges mal nachgezogen wurde, wo wirklich...
Vor allen Dingen haben sie jetzt endlich mal die Mail-App wieder gefixt.
Ja, Gott sei Dank. Auch ein Riesenthema gewesen, überall in der Presse in den sozialen Medien. Es war auch eine Katastrophe, also selbst ich persönlich fand das eine absolute. Ich habe das nie verstanden, warum man diese schöne Toolbar da unten so verunstaltet hat. Also das war
so wie es vorher war, war es wunderbar, fand ich. Ja,
ja, das war vollkommen in Ordnung.
Wer hat das nicht verflucht? Also ich kann mich nicht daran erinnern, von irgendjemandem irgendetwas gehört zu haben im Sinne von, ich finde das aber toll. Manchmal sind solche Sachen ja kontrovers, ja, aber in dem Fall frage ich mich wirklich noch, welcher Produktmanager das überhaupt jemals absegnen konnte.
Ja, vor allem den Sheet, den sie angezeigt haben, wenn man dann auf diesen Antwort-Pfeil gedrückt hat, den finde ich ja gar nicht schlecht. Also den Sheet an sich, der ist ja in Ordnung, den haben sie schön gestaltet mit den großen Buttons oben von wegen Weiterleiten und Antworten. Das haben sie ja vernünftig gemacht, das fand ich gar nicht schlecht. Aber warum durfte man nur noch zwei Knöpfe da unten haben? Ne? Warum war das Löschen weg? Warum war das Archivieren und alles nicht mehr nebeneinander? Warum nutzte man die Breite nicht mehr? Ich meine, wäre jetzt irgendein Device gekommen, was super schmal ist, wo einfach nur zwei Knöpfe nebeneinander passen, hätte ich noch gesagt, okay, macht keinen Sinn, aber trotzdem. Aber so gab es für mich da keinen technischen Grund und umso schwieriger fand ich eigentlich die Entscheidung, das so zu machen.
Ja. Umso seltsamer übrigens, da war auch so eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, weil das mein Workflow gewesen ist, der da genau drin gelandet ist in dem Problem, und zwar die Toolbar, wo dieser Button dann drin war, der war überhaupt kein richtiger, war überhaupt keine richtige Toolbar mehr, weil ich hatte mir das so angewöhnt, wenn ich durch irgendwie so Werbemails durchflicke oder sowas, die halt eben anzuschubsen, dass die also am Scrollen sind und ich dann schon auf Archivieren gedrückt habe, um dann halt eben einfach weiterzumachen, weil ich gesehen habe, dass mich das nicht interessiert. Und wenn ich das gemacht habe mit der 13.0 oder mit den Betas vorher, dann habe ich immer mit dem Tab auf Archivieren dann das Scrollen gestoppt. Das heißt also, diese Toolbar ist gar keine echte Toolbar gewesen, sondern irgendetwas Gebasteltes, was aussah wie eine Toolbar. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil was gab es überhaupt für einen Grund, da die ursprüngliche Toolbar auszutauschen? Das kann ich nicht nachvollziehen. Und naja gut, also zum Glück haben sie das ja jetzt auch wieder hergestellt. Jetzt verhält sich das wieder so, wie sich das eigentlich verhalten soll.
Genau. Was
mich sehr zufrieden gestimmt hat.
Ansonsten noch ein recht unspektakuläres Thema, zumindest momentan, ist Khaki, also Autoschlüssel. Wird mit Sicherheit noch spannender, wenn mal die Hardware dabei ist, ähnlich wie bei, also ist auch bei CarPlay so der Fall ist. Ich habe gehört, mit BMW arbeiten sie zusammen und die Idee ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Es gibt ja oft das Thema, wie unsicher so diese Keyless Go-Systeme sind. Also was da für Probleme gibt mit dem Repeating von den Signalen. Und da bin ich guter Dinge, dass Apple das vernünftig macht und da vielleicht ein System den Autoherstellern mitgibt, was man nutzen kann, was dann doch deutlich besser ist am Ende.
Ja, so à la Apple Pay quasi, nur für Autos.
Genau.
Stelle ich mir das ein bisschen vor. Ja. Leider ist das natürlich abhängig von den Autos bzw. den Autoherstellern, und man sieht ja auch bei CarPlay, wie lang sich das hingezogen hat, bis dann so beim 0815-Konsumer dann irgendwo die CarPlay, der CarPlay-Support im Auto dann angekommen ist. Und ich habe zum Beispiel gerade im vergangenen Jahr einen neuen Kleinwagen gekauft und bei denen ist das immer noch nicht angekommen gewesen. Das kam dann erst im Laufe des Jahres. Und natürlich habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich werde natürlich jetzt ein paar Jahre brauchen, bis ich ein neues Auto kaufe. Und so lange habe ich kein CarPlay, was mich immer ein bisschen.
Ja, gut, da muss man mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Halt einen Ferrari holen, die haben das schon länger. Ja, da muss man auch mal großzügig sein. Das ist halt so.
Ja, was mag das für einen Aufpreis kosten?
Ich glaube, das ist bei denen serienmäßig. Warte mal ab.
Ehrlich?
Ja. Wer weiß. Ich habe auch noch keinen gekauft, deswegen kann ich das jetzt nicht ehrlich beantworten. Das müsste man mal recherchieren.
Wenn du dann den ersten kaufst, sagst du mir Bescheid.
Da sag ich dir Bescheid, genau. Dann darfst du auch mal CarPlay sehen, zeige ich dir das.
Genau, sollen ja auch mehrere Nutzer möglich sein.
Genau. Ja, jetzt ist nur noch die Geldsache das Problem. Aber mal sehen.
Ja. Gut, da arbeiten wir noch dran. Ne?
Genau.
Richtig. Ja, mit iOS 13.4 auch gekommen, beziehungsweise iPadOS 13.4 natürlich. Das wurde ja mit iOS 13 auseinandergezogen. Es sah noch einiges an iPad-Themen passiert, was ganz interessant ist. Ne? Wir sind ja, ja alle iPad-Nutzer, ne? Was man vielleicht mal einmal gerade dazu sagen müsste.
Genau, wir haben alle ein iPad Pro. Ich, das älteste von uns allen, glaube ich. Ich habe noch mit der zweiten Generation mit Touch-ID. Und ihr beiden besitzt die dritte Generation mit Face-ID dann schon. Ja, Apple hat eigentlich, finde ich, mit dem Update ein bisschen klarer gemacht, dass sie es, also die Namensumbenennung, die sie 2019 vollzogen haben von iOS zu iPadOS. Ich finde, das haben sie mit dem Update ein bisschen klarer gemacht, dass sie sagen, ey, hier kommen auch Updates drauf oder Features drauf, die wirklich speziell sind, die auch nur auf da Sinn machen, sage ich jetzt mal. Und das ist ja unter anderem dieser Maus-Support. Sind wir ganz ehrlich, um iPad super, ich hätte es nicht gedacht, mir gefällt das echt gut. Aber auf dem iPhone wäre das ja Mist, wenn man es genau nimmt.
Ja, ist auf jeden Fall die konsequente Weiterentwicklung vom iPadOS, weil es wird mit Sicherheit in Zukunft jetzt immer mehr ausgerollt, dass das iPad wirklich so zu nutzen ist wie ein normaler Desktop-Computer. Und Maus-Support sieht ja schon super aus, also wenn man damit arbeitet. Ich hatte ja auch vorher das iPad Pro in der ersten Generation, fand ich auch super gut. Ich habe aber nicht so viel damit gearbeitet, was zum Beispiel der Pencil betrifft in der ersten Generation. Erst mit dem neuen iPad Pro bin ich wirklich hingegangen und habe jeden Tag damit gearbeitet und Papier ersetzt. Also, dass ich nur noch digital arbeite.
Machst du das richtig kontinuierlich?
Ja, komplett. Also ich arbeite hier, früher habe ich immer noch beides kombiniert, also sowohl unter Papier gearbeitet, aber mittlerweile ist nur noch das iPad meine Basis. Und da habe ich auch, ja, also ich nutze dann Notability, ist eine sehr gute App.
Habe ich auch im Einsatz. Ja, ich habe mich da irgendwie nie dran gewöhnen können, trotz dessen, dass ich zwei iPad Pros mit jeweils Stift gehabt habe, also jetzt schon einige Jahre. Aber ich bin halt eben so ein Notizbuchkind. Ich habe dann irgendwie immer noch so ein Papiernotizbuch neben mir liegen und da ist mir irgendwie bisher dann der Use Case für das iPad mit dem Stift etwas schwierig gewesen. Und seitdem ich jetzt mit dem neuen iPad Pro wieder problemlos das Tastaturcover habe, wo ich auch ordentlich mit schreiben kann, blind, hat sich das für mich eigentlich erledigt, weil dann schreibe ich halt eben mit. Und,
Ja, gut, das hatte man ja beim ersten iPad Pro auch, aber wie gesagt, erst mit dem neuen Pencil bin ich dazu übergegangen, habe das so wirklich genutzt.
Also ich habe ja auch den Apple Pencil für das zweite, also die erste Generation des Apple Pencils. Ich hatte auch das iPad Pro, das allererste, zwar nicht lange, aber eine Zeit lang. Und da muss ich auch sagen, war der Delay natürlich mit dem Stift noch deutlich größer. Der hat schon ein bisschen gestört, nicht extrem, das stimmt, man konnte schon damit arbeiten. Aber mit der zweiten Generation jetzt vom iPad Pro dann, wo sie 120 Hertz eingeführt haben, das machte dann schon mal noch einen extrem deutlichen Unterschied. Ich habe dann natürlich viel in der Uni damit gearbeitet. Was teilweise sehr hilfreich war, weil vieles digital zu haben und dann verlese die Blätter nicht. Und das war schon sehr, sehr praktisch.
Also der Unterschied ist einfach bei dem neuen iPad Pro und mit dem neuen Pencil ist halt diese magnetische Ladefunktion drin und du hast den Pencil immer dabei. Vorher musstest du dann immer ein Case dabei haben oder musstest eine Befestigung haben, wo der Pencil mit da dran ist. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, warum ich das jetzt mehr nutze als vorher. Weil ich hatte mir auch dieses erste Case geholt, das sehr teure, wo der Pencil mit hinterlegt werden kann. Aber du musstest dann die Sachen halt trotzdem zusammen mitnehmen und konntest die nicht einfach nur das iPad mitnehmen.
Stört dich das bei dem neuen iPad Pro Design, also wo das mit dem Magneten dran gemacht wird, stört dich das weniger? Du hast ja das große iPad, ne? Das könnte auch nochmal einen Unterschied machen.
Genau. Ja, also vorher war es das kleine, wie gesagt, das war halt das normale, dieses normale Leather Case, da hast du es halt mitgenommen, aber bei dem aktuellen stört es mich gar nicht und ich finde auch diesen großen Formfaktor gut, ich fand das schon bei dem ersten iPad Pro gut, aber das war mir dann trotzdem tacken zu groß, deswegen habe ich mich für die kleinere Version entschieden.
Ja, ich habe mich ja für die kleinere entschieden und bei mir fällt mir immer auf, wenn ich den Stift dran geheftet habe und ich bin dann zum Beispiel meinen Twitter-Feed am Lesen, was ich sehr gerne mit dem iPad dann auf der Couch mache, da stört mich dann der Stift immer. Dann habe ich den quasi so in der Hand, wenn ich das iPad festhalte. Und dann,
das ist dann hochkant.
Ja, genau. Klar, ich habe es ja in der Hand und Ne? Das ist ja der natürliche Formfaktor, wenn man es in der Hand hält. Und genau deswegen habe ich dann den Stift quasi immer in der rechten Hand und deswegen fällt der mir ja immer runter oder je nachdem, wie ich dann rumschubbel, fliegt er mir runter und dann lege ich ihn weg und dann mache ich ihn nicht wieder dran, weil ich ihn nicht suche.
Ja klar, also im Portrait-Modus ja, dann stört er ein wenig, aber sagen wir mal auf der Couch oder so ist meistens Landscape, dann...
Auch wieder interessant, wie unterschiedlich da die Use Cases sind.
Nutze ich fast immer
Landscape. Ich muss auch sagen, ich benutze meins auch meist im Querformat, auch wenn ich es in der Hand habe, weil es einfach, ich habe auch das große, das 12,9 Zoll, was einfach für mich mehr Sinn macht, das iPad. Wenn ich jetzt nicht was lese, einen Artikel lesen, okay, das macht hochkant mehr Sinn, weil dann mehr Platz hast. Aber wenn du ganz normal arbeitest oder mal in den E-Mails bist oder irgendwas anderes machst, dann habe ich das in der Regel immer alles im Querformat. Und ja, mit meinem Apple Pencil ist halt noch ösig, weil ich muss ja dann immer nach unten in den Lightning-Port stecken und das ist ja alles nicht so sexy, wie das jetzt mit dem neuen geworden ist. Das finde ich sehr, sehr schade. Eine coole Funktion, die ich aber schon immer mit dem Pencil fand, leider sehr selten nutze, ist ja, wenn das iPad gesperrt ist, dass du mit dem Pencil einfach aufs Display tippen kannst und der macht eine neue Notiz auf, wo du direkt was schreiben kannst. Das finde ich eine sehr praktische Sache.
Ja, das stimmt schon. Ja gut, also ich würde tatsächlich annehmen, wo ihr jetzt beide erzählt habt, dass ihr das große iPad ja eher im Landscape benutzt. Wahrscheinlich hat das eher mit der Gerätegröße zu tun, da ich ja das kleine habe. Also das im Landscape zu benutzen, ist immer so ein bisschen was ein Kompromiss. Ne? Also so, vor allen Dingen dann Apps side by side und so. Das ist dann immer so, immer wenn ich das mache, wünsche ich mir dann eventuell dann doch wieder Fullscreen haben zu können und dann benutze ich das gar nicht so intensiv. Ich glaube, das ist auf dem großen etwas besser.
Mit Sicherheit. Also ich benutze Apps side by side, also allgemein dieses Multitasking extremst viel. Sehr, sehr oft. Super praktisch. Bin ein riesen Fan von, hoffe, dass da Apple weiter dran bleibt. Mein rausnehmen werden sie es nicht, aber auch das noch erweitert. Finde ich eine total klasse Sache.
Ja, Daniel, würdest du dir denn für dieses iPad Pro die neue Tastatur holen?
Ja, also ich bin ja eigentlich mal ein großer Freund von Zubehör und ich kaufe viel Zubehör und gebe viel Geld für Zubehör aus, wie man das bei Apple tun sollte, wenn man ein richtiger Apfel-Nerd ist. Aber ich habe halt eben das normale Keyboard, also das Keyboard-Cover im Einsatz und bei dem Preis, was war jetzt der deutsche Preis? 429 oder sowas für die kleine Version, glaube ich. Das ist halt eben eine Hausnummer. Das muss man dann erstmal.
Das ist eine Hausnummer, ja. Ich glaube, beim großen 499. Und der Unterschied für diesen Preis, weiß ich nicht, ob ich das wirklich machen soll. Also, ich bin damit im Moment super zufrieden mit der aktuellen Tastatur. Ja. Klar, mit einem Trackpad macht natürlich super viel her und kann man, glaube ich, unterwegs auch sehr gut verwenden. Ja. Aber das ist, glaube ich, eine Nummer. Zu viel. Also es bringt mir nicht den Mehrwert für 499.
Also ich würde mir wünschen, es wäre ein 100er günstiger gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich einfach ohne drüber nachzudenken zugeschlagen. Aber vor allen Dingen, da ich jetzt schon ein existierendes Cover habe, natürlich erst recht, würde ich jetzt wahrscheinlich einfach nicht dazu greifen. Ich habe jetzt einfach mein sowieso schon hier rumliegendes Trackpad genommen und habe das halt eben angeschlossen, und neben der Tastatur liegen und das ist ja einfach großartig. So.
Ja.
Allgemein, das Trackpad ist ja großartig. Also das Apple Trackpad, die neuere Generation. Ne? Und das ist natürlich dann noch, also faszinierenderweise, ich habe das angemeldet und das fühlt sich einfach an wie auf dem Mac. Ja, also das ist einfach, die Gesten sind gleich, die Mauszeigernutzung, die ist sofort in Fleisch und Blut, das ist großartig. Ich frage mich echt, warum die so lange gebraucht haben dafür, diesen Maus-Support zu bringen. Das ist einfach sowas von gut.
Ja, vor allem finde ich gerade bei dem Maus-Support, was ich halt sehr attraktiv finde, dabei ist, dass sie die Buttons markieren. Beim iPad, wenn man jetzt zum Beispiel Notizen oben auf Neu geht oder Ähnliches, dass sie die vormarkieren. Damit, finde ich, machen sie Bedienung deutlich überzeugender, finde ich. Und heben sie natürlich auch ein bisschen vom Mac ab, das darf man nicht vergessen. Aber Ich finde auch, sie ist sehr überzeugend gelungen. Also wenn, das ist ja wieder so typisch Apple, wenn sie was machen, machen sie es richtig. Mhm. Und also klar, sie hätten das früher bringen können. Der Meinung bin ich auch. Aber jetzt haben sie es gebracht, zusammen im Paket mit einem, mit einer neuen Tastatur, die ja sofort intern ein Trackpad beinhaltet, also um das auch unterwegs ordentlich nutzen zu können. Finde ich eine sehr gelungene Sache im Allgemeinen. Also klar, der Preis ist echt diskutabel. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. 339 € in Deutschland für das Kleine.
339 war das.
339 und 400, also 399 € bei dem Großen. Okay. Was natürlich wirklich eine extreme Hausnummer ist. Ja, man bekommt eine Tastaturbeleuchtung, man bekommt das Trackpad dabei. Aber jetzt greife ich mal in unseren Themen etwas vor. Jetzt mit dem neuen iPad oder auch mit eurem geht es ja auch. Wenn man das Ganze betrachtet, vielleicht aus einer anderen Sicht, die Apple eventuell oder einen anderen Weg, den Apple demnächst gehen will, vielleicht dieses Jahr mit iOS 14. Das heißt, wenn so ein iPad einen externen Monitor noch dran machen kann, was ja schon möglich ist, aber nicht wirklich nutzbar mit den Vollbild-Apps, die da nur laufen, sondern dann wirklich ein nutzbares System darstellt. Deswegen würde dann auch der zusätzliche USB-C-Port Sinn machen, der zum Laden ist, und einen für den Monitor. Und dann kann ich das als Workstation verwenden, weil ich ein ordentliches Keyboard habe mit einem Trackpad drin. Dann, finde ich, relativiert sich der Preis irgendwo wieder.
Ja, gut.
Ja, und wenn du noch keins hast, dann
oder, genau,
macht das alles
Sinn. Genau.
Es wurde ja der Vergleich angestellt mit dem neuen MacBook Air, was ja jetzt wieder so in die Region 1.500 € gegangen ist, was natürlich, nee, stimmt gar nicht, 15, nee, ne. Aber ja gut, also das MacBook Air kommt vom Preis her ziemlich nah ran an das iPad mit diesem Stand. Also die liegen dann irgendwo so ein bisschen, je nach Konfiguration, über 1.000 €.
Also ab 1.200 gibt es das iPad Air. Ach, das MacBook Air.
Ja.
Ab 1.199 € bei uns.
Der Vergleich hinkt dann ein kleines bisschen, aber ja, sollten schon vergleichbar sein, die beiden Geräte. Ne? Aber ja, ich wollte noch mal auf das Thema zurückkommen, was du gerade davor gesagt hattest, und zwar halt eben, dass das iPad als Workstation zu gebrauchen sein soll. Das ist ja mein schon lang gehegter Wunsch. Also wer mit mir über das iPad gesprochen hat und über die Zukunft, da habe ich immer erzählt, dass das unbedingt externen Monitor-Support bekommen muss, und zwar ordentlich. Ne? Und zwar im Prinzip eigentlich schon seitdem das Apple TV diese indirekte Maussteuerung bekommen hat, habe ich schon gesagt, guck mal, da ist das, was sie fürs iPad vorbereiten müssen, um Indirect Pointer Support zu machen und das dann auf den externen Displays auch unterstützen zu können. Es ist einfach wesentlich, dass die iPads in der Lage sein werden, einen Arbeitsplatz brauchbar zu betreiben. Und das bedeutet nicht nur, dass man Software hat, mit der man auf der Arbeit zurechtkommt, sondern auch, dass man ergonomische Arbeitsplätze einrichten kann, wo man mitarbeiten kann. Ich kann einfach nicht 8 Stunden auf einem kleinen iPad Pro arbeiten, welches ich vor mir sitzen habe. Ja, das ist einfach unmöglich. Und ich wundere mich schon seit einiger Zeit, dass Apple da so lange gebraucht hat, auf den Trichter zu kommen, dass das möglich sein muss. Ja, aber ich bin heilfroh, dass sich das jetzt in die Richtung entwickelt, und es sieht ja tatsächlich so aus, als könnten wir dieses Jahr mit iOS 14 da vielleicht dann den finalen Schritt sehen und in irgendeiner Art und Weise dann diesen externen Monitor-Support dazu bekommen. Alles andere ist ja jetzt quasi gekommen. Ne? Also Maus und Tastatur war ja das Wesentliche. Tastatur war auch etwas vernachlässigt worden, würde ich sagen. Aber ja, so langsam sind sie am Aufholen. Also dieses Jahr dürfte ein sehr spannendes Jahr für das iPad werden. Das haben wir letztes Jahr schon gesagt, da sind wir ein kleines bisschen enttäuscht worden. ja, aber die Hoffnung ist, dass es dieses Jahr dann doch sich mal noch weiterentwickelt. Natürlich auch mit der Namensänderung, die sie letztes Jahr gemacht haben. Das lässt natürlich auf mehr hoffen. Ne?
Genau, ich denke auch, dass viel noch die Software regeln muss. Die Hardware ist meiner Meinung nach ja schon seit der zweiten Generation iPad Pro, also die ich noch habe, schon bereit für mehr. Also die Leistungsdaten von so einem iPad Pro sind ja schon überragend. Und von dem letzten, das, was ihr jetzt noch habt, es waren ja schon exorbitant. Das Neue, um mal zu dem zu kommen, mit dem A12Z hat sich ja minimal oder marginal nur weiterentwickelt. Jetzt nicht, also jetzt im Sinne, nicht im Sinne von, da ist ein A13X drin oder ähnliches, sondern sie haben da einen GPU-Kern mehr mit reingebaut, der, denke ich mal, ein bisschen auch dazu gemacht ist, dass er die neue Sensortechnik, die sie da verbaut haben, unterstützt, damit man da zumindest keine Leistungsdaten verliert. Also das wäre jetzt
nee, so meine nicht.
Es ist ja kein neuer Prozessor, sondern die haben ja den gleichen Prozessor verwendet, aber halt nur einen zusätzlichen Kern,
ja, geöffnet, genau,
der vorher geschlossen war.
Genau, also Tech Insights hatte da jetzt tatsächlich mal ein Decapping gemacht und hat sich das nochmal angeschaut. Also das ist exakt dasselbe Silizium, was letztes Jahr als A12X mit dem iPad 2018 gekommen ist, so. Sie hatten aber wohl aus Yield-Gründen eine von den 8 GPUs abgeschaltet. Das macht man bei der Fertigung von Silizium-Chips ganz regelmäßig. Das ist gar nicht so untypisch. Einfach, wenn der Yield nicht hoch genug ist, also der Ausschuss letzten Endes zu hoch ist, so formuliert, dann schaltet man halt eben solche Komponenten unter Umständen ab und damit kann man dann mehr von den Chips verwenden und muss weniger wegschmeißen, was natürlich dann kostenmäßig günstiger ist. Ja, und mittlerweile haben sie das in den Griff gekriegt. Sie produzieren ja jetzt schon seit über einem Jahr diesen Chip und der Yield ist wohl so hochgegangen, dass sie sich gesagt haben, sie können sich das leisten, auch die 8. GPU standardmäßig einzuschalten, ohne da jetzt kostenmäßig irgendwie unterzugehen. Und das ist letzten Endes jetzt scheinbar dann der Schritt gewesen. Also für das LiDAR scheint da nichts extra reingekommen zu sein. Also Tech Insights schrieb, dass das exakt dasselbe Stück Chip ist, was sie da rausgezogen haben. Ja, aber letzten Endes, interessante Frage finde ich. Also warum haben sie dieses Jahr so einen Zwischenschritt gemacht mit dieser Z-Version und keinen neuen Prozessor gebracht, wie sie das in den letzten Jahren gemacht haben?
Ja, vor allem, warum ist es kein A13? Warum ist es immer noch ein A12?
Genau.
Und kein A13X?
Ja. Lässt die Vermutung aufkommen, dass da irgendwas im Busch ist. ja, so wie das bei Apple gerne ist. Wenn sie irgendwie ihre Ressourcen abziehen, dann haben sie die irgendwo anders konzentriert. Und die Vermutung könnte ja aufkommen, man hat das ja auch mittlerweile überall gelesen, dass da so eine ARM-Transition anstehen könnte. Ne?
Ja gut, die Hoffnung habe ja zumindest ich des Öfteren schon gehabt, dass sie auf ihre eigenen Prozessoren umstellen. Das werden wir mal sehen. Meine Vermutung ist ja, dass sie, vor allem weil letztes Jahr kein iPad Pro kam, dass sie da mit dem einfach mit der Hardware nicht fertig wurden. Dass sie da gesagt haben, okay, wir sind noch nicht so weit. Jetzt haben sie den Prozessor zwar so weit, ich bin auch der Meinung, dass iPhone 11 ist ein Backup-Gerät seitens Apple. Sie haben da nicht das reingebaut, was mal geplant war. Ich bin mir sicher, sie wollten LiDAR erst ins iPhone bringen, weil sie immer alles erst ins iPhone bringen in der Regel. Und das war mit Sicherheit beim iPhone 11 schon geplant. Haben sie wahrscheinlich hardware-technisch einfach nicht fertig gekriegt und haben als Fallback dann die 3 Linsen gemacht. Ansonsten wären es halt 3 Linsen plus LiDAR, das würde ja wunderbar passen.
Und auch in dieses Rechteck, was man eben designmäßig gemacht hat, ja.
Das würde wunderbar passen. Und jetzt haben sie es halt ins das iPad nachgezogen und dann da das LiDAR reingepackt, schon mal vorzeitig. Vermutlich auch, würde ich behaupten, weil die diesjährige Software vermutlich mehr darauf setzt.
Ja, also im Allgemeinen könnte man annehmen, dass das iPad Pro eigentlich auch hätte im Herbst kommen sollen, also die LiDAR-Version, die jetzt gekommen ist. Das würde nämlich dann zusammenpassen. Dann hätten sie einfach nur einen iterativen Prozessorschritt gemacht von einem aufs nächste Jahr. Sie haben ja einen enorm guten Prozessor gebracht mit dem A12X dann in dem Jahr davor. Ne, der schlägt ja alles um Weiten, sogar einige MacBook Pros. Ich glaube jetzt die ganz aktuellen nicht mehr, aber so zumindest die ein, zwei Jahre alt sind, alle locker. An der Stelle konnten sie sich das ja dann auch leisten, da mal so einen Zwischenschritt zu machen. Und gerade für 2019 hätte das super gut gepasst, wenn sie dann einfach nur LiDAR zusätzlich in das Gerät gebracht hätten und dann das halt eben aber auch in alle Geräte gekommen wäre. Und ja, die Vermutung liegt nahe, also wir hatten uns zumindest alle schon mal darüber unterhalten, dass auch diese September-Veranstaltung irgendwie ja sehr kurz und choreografisch seltsam geendet ist. Also die Vermutung liegt nahe, dass da irgendwie ganz kurzfristig was rausgeschnitten worden ist und dann das nicht mehr gerade gezogen werden konnte.
Ja, mit Sicherheit, vor allen Dingen auf der nächsten Entwicklerkonferenz, die ja dieses Jahr ja, per Online stattfinden wird. Ja. Letztes Jahr hatte ich ja Gott sei Dank das große Glück, ein Ticket zu ergattern und war vor Ort. Also das war schon ein Erlebnis. Dieses Jahr online, alle können dabei sein. Ich freue mich drauf. Mhm. Bin gespannt, welche neuen Sachen Apple da vorstellen wird. Und es wird, glaube ich, für alle ein Erlebnis. Ja. Ja, und mit diesem LiDAR-Scanner wird natürlich auch die Software angepasst, das heißt AR-Kit, da werden die mit Sicherheit Erweiterungen bringen. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein.
3.5 bringt ja schon ein paar Sachen.
Bringt schon einiges.
Habe ich mir noch nicht im Detail angeschaut, wollte ich mir unbedingt nochmal anschauen, aber da scheint ja doch eine Menge drin zu sein, wo letzten Endes die Daten vom LiDAR-Scanner eingesetzt werden, um dann tatsächlich die Szene abzubilden und zu virtualisieren. Ja, mal anschauen. Mhm. Aber
ja, da kommt bestimmt einiges.
Genau, das wird auch nur der Anfang sein. Ich glaube, da steht noch einiges aus. So wie im allgemeinen AR, da kann man ja auch schon sehr schön drüber philosophieren. Ne? Also seit Jahren hat es diese Gerüchte gegeben, dass das eine Brille kommen soll. Ne? Vor dem September-Event hat es quasi noch geheißen, gleich kommt die Brille und dann kam nichts.
Ja, also das
komisches Ding
ja.
Letztes Jahr.
Genau, das September-Event war letztes Jahr die Vorstellung des iPhone 11, war sehr verwirrend, sagen wir mal. Es finde ich, war auch relativ klar, dass sie was gestrichen haben. Als dann die Hardware vom iPhone 11 bekannt wurde, als dann draußen war und man den ominösen U1-Chip da drin gefunden hat, ja, der gute Ultra-Wideband-Chip, der, um kurz zur Erklärung, das ist kein einfach billiger Chip, den die da eingebaut haben und mal eben schnell entwickelt haben und gesagt haben, auch den bauen wir jetzt mal mit da ein, sondern da steckt jahrelange Entwicklung hinter. Es gibt sogar ein deutsches Unternehmen, was daran geforscht hat und gearbeitet hat und gedacht hat, sie sind die am weitesten sind und völlig überrascht waren, als Apple da Marktreife vorstellte. Zusätzlich müssen dann dementsprechend die Antennen in die Hardware verbaut werden. Das ist auch eine extreme
Ins Chassis integriert haben sie das. Das ist echt eine Leistung. Da wird man auch nicht gerade mal so schnell eine Integration gemacht haben. Vor allen Dingen, das ist Gigahertz-Bereich. Das ist antennentechnisch immer eine Riesenherausforderung.
Das finde ich übrigens schade, dass das nicht beim neuen iPad Pro eingebaut worden ist, weil das fehlt ja noch.
Wobei man noch annehmen könnte, dass das wirklich deswegen war, weil das hätte letztes Jahr kommen sollen und halt eben nur ein kleines Inkrement war. Denn diese Antennen in das Chassis zu integrieren, das ist wirklich eine Menge Arbeit und das haben sie wahrscheinlich einfach nicht gehabt für das Gerät. Das würde das dann zumindest erklären, warum das dann jetzt im Frühjahr auch ohne gekommen ist. Vielleicht kommt dann jetzt eine größere Iteration vom iPad Pro dann entweder im Herbst oder nächstes Jahr und dann wissen wir mehr, wenn da dann der U1-Chip drin ist und die entsprechenden Antennen natürlich.
Also ich denke auch, dass Apple hat da sehr, sehr viel Geld investiert und mit diesem Chip auch nicht erwähnt, was sehr untypisch ist für Apple. Sie erwähnen normal jeden kleinen Chip, den sie da drin verbauen, in jedem Detail, was sie da gemacht haben, wie toll der ist und dass es der beste Chip ist, der je gebaut wurde, so ungefähr. Und jetzt bauen sie da einen ultra teuren Chip ein und verlieren kein Wort darüber. Das zeigt eigentlich, da fehlte irgendwas, da ist irgendwas nicht vorgestellt worden. Da redet man ja über diese AirTags, womit man dann Sachen finden können soll. Auch da bin ich der Meinung, nettes Feature, alles gut. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Apple so viel Ingenieursleistung und so viel Geld und Zeit nimmt, um, sag ich jetzt mal, so ein Nippes dann letztendlich da zu nutzen.
Naja, also Apple macht ja man in der Regel auch solche Feldtests. Das heißt, das iPhone ist ja am weitesten verbreitet von den Geräten. Und um die Kinderkrankheiten da wegzubekommen und wirklich Felddaten zu bekommen, werden die wahrscheinlich diesen Chip nur da eingebaut haben. Und dass der irgendwann in einem zukünftigen Device wie die Brille mit eingebaut wird. Weil ich glaube, dieses ganze Augmented Reality, Virtual Reality, da brauchst du auch diesen Chip, wenn du mit mehreren Geräten in einem Raum bist, um dich wirklich zu lokalisieren. Ja,
da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, brauchen wir das wirklich? Weil der U1-Chip, der ist zwar für Nahpositionserkennung, also man kann auf einige Zentimeter genau, wenn ich das richtig im Kopf habe, erkennen, wo jetzt dann in den drei Dimensionen im Raum dieses Gerät sich gerade befindet. Aber bei Augmented Reality habe ich doch normalerweise schon Szenenkenntnis. Also da wäre das jetzt gar nicht mal zwingend notwendig irgendwie. Erst recht für eine Brille, weil dann müssten ja also wenn man sich davon abhängig machen will, müssten ja viele Geräte dann diesen Chip drin haben. Und wofür brauche ich die Geräte in der AR-Szene? Wofür brauche ich mein iPhone in der AR-Szene? Also irgendwie geht das nicht so richtig zusammen, dieses Thema AR und diese Tags beziehungsweise der U1-Chip.
Ja, also es ist ein bisschen wie bei einem Puzzle, wo man noch nicht alle Teile zusammen hat. Das Bild erschließt sich einem noch nicht, aber man denkt schon, guck mal, das ist ein Auto und am Ende war es dann ein Flugzeug. Weil man hat nur das Rad gesehen, aber nicht, was es bewegt. So ungefähr spekulieren wir hier jetzt auch. Versuchen natürlich zusammenzubauen, was es sein kann, bestmöglich. Es sind ja auch schon Codefragmente aufgetaucht von irgendeinem AR-Device, was bis jetzt nicht vorgestellt ist. Sie haben das ja dann nochmal entfernt gehabt, kurz vor der Release-Version. Von daher ist da irgendwas im Busch, da wird auch irgendwas kommen. Apple arbeitet da sehr, sehr stark dran. Ob das dann mit dem U1-Chip zusammenhängt, das werden wir mal sehen. Ich bin aber sicher, es wird irgendwas Begeisterndes sein. Es werden nicht diese AirTags alleine sein. Es wird irgendwas Begeisterndes sein, wo wir sagen werden, das hätten wir aber nicht gedacht. Oder was auch immer. Das wird schon, denke ich mal, eine vernünftige Sache werden. Runde Sache, wie immer bei Apple.
Ja. Das Big Picture, das fehlt uns an der Stelle noch.
Genau, also, das ist das,
was du gerade gesagt hast.
Ja, das also ist
die,
einfach
die
das.
Die Tags werden nicht das. Sorry. Die Tags werden definitiv nicht das Hauptthema sein. Dafür macht man nicht so einen Aufwand. Wie der das schon gesagt hat, das sind die Entwicklungsaufwände für diesen Chip alleine und die Integration. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das mit Tags macht, wo andere Anbieter das auch schon mit Bluetooth LE, zwar nicht so mit der Genauigkeit, aber per se auch schon problemlos umgesetzt gekriegt haben. Also, das ist vielleicht ein Goodie, was dann so mit den nächsten iPhones rausfällt oder so.
Also was die auf jeden Fall damit machen können, ist eine genauere Kartierung oder Lokalisierung des Benutzers. Und wer weiß, vielleicht fließt es irgendwann in Maps oder in irgendeinen anderen Service.
Das ist eine interessante Idee, denn sie haben ja auch Apple Maps aufgewertet, zwar erstmal nur in den USA. Ich meine, wir in Deutschland werden jetzt zumindest mal von der Street View Variante beziehungsweise wie heißt das nochmal bei Apple? Weil es hat zufällig gerade einer, das heißt ja nicht Street View. Das Apple-Äquivalent.
Weil wir das hier nicht haben.
Genau, weiß ich es gerade auch nicht, ist aber nicht weiter wichtig. Aber sie haben ja die Fahrten nicht allein mit Kameras gemacht, wie Google das gemacht hat, sondern sie haben ja das Ganze auch LIDAR vermessen. Die ganze Welt oder zumindest Teile der Welt. Und da wird es, finde ich, wenn du eine LIDAR-Karte hast, um jetzt mal zu erklären, was das überhaupt bedeutet, weil die meisten sich da nichts drunter vorstellen können. Für uns klingt das ja völlig normal. LIDAR ist ja nichts anderes als quasi Laservermessung. Das heißt, es folgen Laserpunkte, die wir zwar nicht wahrnehmen mit dem menschlichen Auge. Und dadurch wird eine Karte erstellt, mehr oder weniger. Diese Laserpunkte treffen auf Hindernisse und dadurch kann man virtuell messen, wie weit ist etwas weg. Und dann kann man virtuell eine Karte erzeugen. Ähnlich wie, also Staubsaugerroboter machen das zum Beispiel mittlerweile sehr erfolgreich. Und das kann man natürlich auch mit einer Autovermessung machen. Die meisten Fahrzeuge, selbstfahrenden Autos, nutzen das zur Abstandsmessung und sich zu orientieren etc. Und Apple hat jetzt die Vermessung da vorgenommen und auch angegeben, dass das für die Verbesserung von Apple Maps genutzt wird. Und das in Verbindung mit einem LIDAR-fähigen iPhone wäre ja auch so eine Sache, wo man sagen kann, Fußgängernavigation deutlich verbessern, zum Beispiel, oder Allgemeinnavigation etc., ne? Also dass diese LIDAR-Daten genutzt werden dadurch.
Also Apple nennt es diese Look-Around-Funktion.
Ach,
also das ist diese Google Street View.
Genau, Look-Around. Ist übrigens sehr, sehr hochauflösend, sehr schön, im Gegensatz zu Street View. Mein Street View ist ja auch sehr alt, schon mittlerweile das Kartenmaterial oder Datenmaterial. Aber wenn man sich das mal anguckt in Kalifornien, ich habe das mal testweise gemacht, ist wirklich eine sehr, sehr schöne Funktion, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Schade, dass wir es in Deutschland mal wieder nicht bekommen, weil sonst hier alle ja WhatsApp nutzen und ihre persönlichen Daten ihnen egal sind. Aber wenn man ein Foto auf der offenen Straße macht, dann ist Deutschland...
Ja. Also bei den LiDAR-Daten habe ich ja noch Hoffnung, dass sie das vielleicht dann... Naja gut, alleine macht das auch keinen Sinn, ne? Wahrscheinlich nicht. Gut, muss man schauen. Die Hoffnung besteht, dass irgendwann das auch bei uns vielleicht mal was wird. Aber nichtsdestotrotz nochmal gerade auf den U1 zu kommen. Seht ihr da wirklich irgendwie einen brauchbaren Zusammenhang zwischen Maps und dem U1-Chip, der ja Intergeräte-Positionsbestimmung macht? Ne? Also der weiß nicht, wo er ist, sondern nur relativ zu dem Gerät, was gerade misst, wo ein anderes Gerät mit einem U1-Chip ist. Und
ja, aber in Kombination mit der Location von dem User weißt du ganz genau, wo du bist.
Ja gut, aber was bringt mir das auf Maps? Also ich tue mich einfach schwer damit, da irgendwie Szenarien zu erzeugen, wo ich sage, boah, deswegen brauche ich das.
Naja, es ist halt ein Collaboration-Tool, um die User zu vernetzen, wie auch immer das in Zukunft aussehen mag, über welchen Service das auch kommt.
Also ich würde sagen, da müssen wir wirklich, jetzt gerade was U1 angeht, fällt mir jetzt nichts Besonderes ein, deswegen müssen wir da definitiv mal auf das Big Picture warten, darauf warten, dass das irgendwie in eine Anwendung findet. Das iPad wird auch, denke ich mal, nicht gekriegt haben, weil es eigentlich letztes Jahr kommen sollte. Ich denke, da werden sie beim nächsten nacharbeiten. Ansonsten müssten sie es ja wieder komplett fallen gelassen haben, diesen U1-Chip. Das iPhone SE hat es nicht gekriegt, weil die Antennentechnik nicht mit rein kann. Das ist der Grund. Sie hätten dann, oder vermutlich der Grund, sie hätten dann nämlich das ganze Gehäuse mal neu machen müssen. Das wäre wieder zu teuer gewesen. Du willst das iPhone
günstig halten. Dasselbe wie bei dem iPad Pro.
Genau, ne? Selber Problem quasi wie beim iPad Pro. Und deswegen bleibt es auf jeden Fall extrem spannend, was Apple da macht. Es bleibt sowieso dieses Jahr extrem spannend in Sachen Apple, denn wir gerade als Entwickler erwarten sehr, sehr viel von iOS 14.
Oh ja.
Das, da erwarten wir insofern viel. Also iOS 14 an sich, aber vor allem iPadOS 14 dann, so wird es ja dann heißen, erwarten wir dementsprechend viel, dass wir da in eine Richtung gehen, die ein iPad wirklich nutzbar macht als Workstation. Und für uns, also ich bin zum Beispiel auch jemand, der sich super freuen würde, Xcode zu sehen auf dem iPad. Ich weiß, der Weg ist steinig und weit. Aber für die Leute, die es nicht wissen, Xcode ist die Entwicklungsumgebung für iOS-Apps, die von Apple geliefert wird. Diese Entwicklungsumgebung, die läuft bisher nur auf dem Mac. Deswegen muss jeder iOS-Entwickler ein Mac haben in der Regel. Und die hätte ich gerne auf dem iPad, um mal da auch was dran machen zu können. Das wäre sehr, sehr schön. Aber das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Ist keine kleine App, die man mal eben schreibt. Deswegen wird da Apple eine gewisse Zeit noch verbrauchen.
Einerseits natürlich, dass Xcode in AppKit geschrieben ist, also dem nativen UI-Toolkit für den Mac, was ja nicht auf die iOS-Geräte gewandert ist. Das müsste natürlich neu geschrieben werden, aber auch die technischen Voraussetzungen, die sind nicht so einfach so mal zu machen, weil halt eben durch das Sandboxing, was in iOS betrieben wird, was die Sicherheit des Betriebssystems so hoch macht, dass halt eben die Geräte, die Prozesse, die Anwendungen untereinander sich überhaupt nicht sehen können und nur durch ganz wohl definierte APIs man überhaupt durch diese Sandbox durchkommt. Das macht so ein System, wo man Entwicklung mit betreiben kann, halt eben unheimlich schwierig, weil du halt eben du musst einen Compiler betreiben, du musst einen Simulator betreiben, du musst Interprozesskommunikation haben, Mechanismen, die sind halt eben alle momentan in iOS so nicht da und das macht das alles nicht so leicht, das zusammenzustecken. Also man sieht das übrigens mit dem Playgrounds, ne? Das ist ja quasi so eine Art Mini-Xcode, also so mit einer integrierten Lösung, wo dann halt eben der Compiler mit drin liegt und so. Aber das ist eben genau die Einschränkung bei Playgrounds, dass man eben keine Anwendungen bauen kann, keine separaten, die dann vom System gestartet werden, sondern dass man nur in dem Prozess in Playgrounds da seinen Code bauen und ausführen kann. Und das ist halt eben dann für eine richtige, vollwertige Entwicklungsumgebung ist das einfach nicht ausreichend.
Um das kurz zu erklären, Playgrounds ist eine App, die ihr auch gerne im App Store laden könnt. da gibt es Tutorials, wie man Programmieren anfängt für iOS-Apps. Das ist sehr spielerisch gemacht. Das kann man von klein bis groß, von jung bis alt, kann man das mal ausprobieren. Das ist natürlich aus unserer Sicht die Tutorials als erfahrene Entwickler ein bisschen einfach. Aber auch da gibt es echt harte Nüsse. Also schwierigere Sachen, da muss man halt ein bisschen später einsteigen. Aber es ist sehr interessant gemacht, sehr spielerisch. Lohnt sich, finde ich, dann da mal reinzugucken. Wir leben ja in einer digitalen Welt, wo sowas immer wichtiger wird. Und davon hat der Daniel gerade gesprochen, da kann man kleinere Apps, also oder kleinere Anwendungen schreiben, aber du kriegst sie hinterher nicht auf dem iPad installiert. Das geht halt nicht. Das ist momentan nicht möglich. Da müsste Apple eine Lösung für finden. Die werden sie machen über wahrscheinlich irgendeine Schnittstelle, ähnlich wie sie das auch mit Bild- oder Datenübertragung momentan zwischen Apps ja machen.
Ja, das ist auch möglich, klar. Also,
ne? Ja, also ich kann da wirklich einen guten Tipp geben. Sobald die Apple-Geschäfte wieder aufhaben, es gibt ja dieses Apple Today und da gibt es eine Möglichkeit, dass du ja so ein AR-Tag mitmachst oder AR-Schulung mitmachst. Da bekommst du ein iPad und programmierst auch mit Playgrounds und das ist dann schon eine sehr, ja, schon eine sehr komplexe App, die dann auf dem iPad ausgeführt wird und du interagierst wirklich mit den einzelnen Komponenten auf dem iPad und platzierst Objekte, hast die in dieser Augmented Reality Darstellung und da kann man sich mit dem Thema mal so ein bisschen auseinandersetzen. Der Apple-Mitarbeiter führt dich ein wenig und also es ist wirklich für einen Einsteiger, der sich einfach mal mit dem ganzen Thema auseinandersetzen will, ein super Start, kann ich nur empfehlen.
Ja, allgemein diese Apple Today Seminare, die sind ja alle kostenfrei, sind sehr empfehlenswert. Gibt es ja auch für einzelne Apps Seminare für, ist immer sehr, sehr spannend. Ich habe das ein paar Mal mitgekriegt, wo ich da saß, um ein Gerät reparieren zu lassen oder ähnliches. Finde ich sehr interessant. Das mit dem AR-Kit klingt jetzt so gut, da wo ich selber drüber nachdenke, hinzugehen. aber ja, sind diese Apple Today-Dinger sind wirklich zu empfehlen. Also wenn man sich dafür interessiert, wenn man oder auch einfach Hilfe benötigt, eine App zu benutzen, gibt es immer auf der Website, gibt es regelmäßig, sobald die Shops natürlich wieder offen sind, momentan alles etwas schwierig. Aber sehr, sehr empfehlenswert auf jeden Fall. So, wollen wir das Thema iPad jetzt gerade mal beschließen? Denn zu reden und philosophieren hätten wir da mit Sicherheit noch genug und wir werden auch noch sehr oft dazu kommen. Dieses Jahr ist ja allgemein viel zu erwarten noch von Apple, deswegen lohnt es sich da am Ball zu bleiben. Und
das. Ja, und genau deswegen haben wir auch diesen Podcast gestartet.
Ne? Genau, damit wir die Themen weiterbringen können, damit man vielleicht auch das ein oder andere erklären kann. Und wir auch unsere ganzen Diskussionen nicht nur unter uns führen, sondern auch nach außen tragen.
Ja, vielleicht ist der ein oder andere dabei, der was mitnehmen kann. Wir sind mal gespannt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Ciao.